Ein um seine tragenden Säulen beraubter Weltmeister Deutschland mit 8 neuen Spielern an Bord spielte 2016 eigentlich eine ordentliche EM, bekam dann aber im Halbfinale gegen Frankreich auch etwas unglücklich die Grenzen aufgezeigt. Und das war eine Niederlage mit Folgen und die bestanden nicht nur im Aus bei der EM und damit im Ende aller Titelträume, sondern diese Niederlage läutete den Niedergang des stolzen Weltmeisters von 2014 ein und war der Auftakt zu gleich 3 blamablen Turnierauftritten in Folge.
Triumphale Siege, bittere Niederlagen, dramatische Spielverläufe, strahlende Sieger und am Boden zerstörte Verlierer. Das ist der Stoff, aus dem die legendärsten EM-Spiele aller Zeiten gemacht sind. Malte Asmus und Dietrich Schulze-Marmeling erzählen ihre Geschichte in dieser Sonderstaffel der 100 Fußballlegenden.
Vorrunden aus bei der WM 2018, Achtelfinale bei der EM 2020 und erneut das Ende aller Träume nach der Vorrunde bei der WM 2022. Das ist die Horrorbilanz des einst so stolzen DFB bei den letzten großen Fußballturnieren. Die Bilanz des viermaligen Weltmeisters, der sich 2014 in Rio ja zuletzt auf den Fußballthron gesetzt hatte, ihr erinnert euch.
Der kommt an! Mach ihn! Gekommen, dieser eine Moment für Mario Götze. Da ist alles andere egal.
Von diesem Thron wurde er in den Folgejahren dann aber unsanft gestoßen, beziehungsweise hat sich vielleicht auch selbst gestoßen. Und dieser Niedergang, der sich in den genannten Ergebnissen dann manifestierte, der hatte bereits 2016 begonnen bei der EM in Frankreich mit einer Halbfinalniederlage gegen den Gastgeber, gegen Frankreich. Und auf dieses Duell schauen wir heute in unserer Staffel 5 der 100 Fußballlegenden, der EM-Sonderstaffel mit den legendärsten EM-Spielen. Nochmal zurück mit mir, Malte Asmus, aber vor allem mit unserem Experten, mit Dietrich Schulze-Marmeling, Mitglied der Deutschen Akademie für Fußballkultur und unter anderem Autor des Buches Giganten, die größten EM-Spiele aller Zeiten aus dem Verlag Die Werkstatt. Hallo Dietrich.
Ja, hallo.
Dietrich, die Euro 2016 in Frankreich, also auch schon aus dem genannten Grund ein besonderes Turnier, aber nicht nur deswegen.
Neu ist ja die Ausweitung auf 24 Mannschaften. Also das heißt, dass fast die Hälfte der UEFA-Mitglieder jetzt bei einem Turnier dabei sind. Und es gibt 6 Gruppen und die 4 besten Gruppendritten kommen ins Achtelfinale.
Wir hatten diese Gründe für die Ausweitung in der ersten Folge dieser Staffel ja schon erklärt. Hört da gerne nochmal rein. Und bei der EM 2016 gab es dann zahlreiche Überraschungen. Irland und Nordirland waren zum ersten Mal überhaupt gleichzeitig bei einer EM-Endrunde qualifiziert. Mit Wales und Island gab es 2 Debütanten, die den Etablierten dann zeigten, wo der Hammer hängt. Island begeisterte ja vor allem mit seinen Fans, aber auch fußballerisch und schlug England im Achtelfinale. Sensationell scheiterte dann erst im Viertelfinale an Frankreich und Wales, die stießen sogar bis ins Halbfinale vor. Und Europameister wurde am Ende ein Team, das viele nach der Vorrunde schon abgeschrieben hatten. Portugal nämlich.
Wie sie das erreichen, das ist schon ein bisschen abenteuerlich. Also Portugal hat sich überhaupt noch qualifiziert als einer der 4, also für die K.O. und für eine der 4 besten Gruppendritten. Ich glaube, sie lagen da in der Regie auf Platz 3 oder 4. Also kann auch nicht sein, dass er da irgendwie jetzt man sagen kann, naja, sie sind da ganz unglücklich überhaupt auf diesem 3. Platz gelandet, in dieser Gruppe gelandet. Sie haben nicht ein einziges Vorrundenspiel gewonnen. Sie haben dreimal unentschieden gespielt. Im Achtelfinale schlagen sie Kroatien 1-0 nach Verlängerung. Im Viertelfinale kommen sie durch gegen Polen 1-1 nach Verlängerung und Elfmeterschießen. Also zu diesem Zeitpunkt hält das eigentlich keiner so richtig für möglich, dass diese Portugiesen den Titel davon tragen werden. Und im Halbfinale beschlagen sie dann Wales mit 2-0.
Und im Finale dann auch Gastgeber Frankreich. Dietrich, wenn man böse ist, machten es die Portugiesen wie die Griechen damals 2004, als sie die Portugiesen ja ärgerten und ihnen mit Antifußball im eigenen Land den Titel klauten. 2016 schlugen die Portugiesen dann zurück, nur dass dann am Ende die Franzosen die Leidtragenden waren.
Ja, das kann man schon sagen. Sie hatten nicht diesen spielerischen Glanz, den sie 2004 noch demonstrieren konnten oder hätten demonstrieren können. Den haben sie nicht mehr. Es ist eigentlich, ist das ziemlich bieder, ziemlich hausbacken, wenig begeisternd, was sie spielen. Also es ist so, sie sind so eine typische Turniermannschaft geworden. Also es erinnert ja so ein bisschen an das, was sie mit Italien bei der WM 1982 erlebt haben, ne? Wo Italien auch mit 3 Unentschieden in der Vorrunde startet und also keiner hat die Italiener auf die Rechnung und dann, ja gut, starten sie anschließend schon ein bisschen stärker durch, als es die Portugiesen jetzt da gemacht haben. Es gibt immer beim Turnier so Teams, die hat man so gar nicht, also vor allem nach so einer Vorrunde hat man die überhaupt nicht im Blick. Die kommen dann immer von Runde zu Runde weiter und dann ist das Finale und so ein Finale ist dann auch mal ein besonderes Spiel und auch besondere Kräfte mobilisiert werden. Und dann passiert das, was eigentlich keiner für möglich gehalten hat. Also wenn es danach gegangen wäre, die beste Mannschaft bei diesem Turnier zu küren, dann wäre das sicherlich nicht Portugal gewesen, dann wäre das eher Frankreich gewesen. Für Frankreich auch tragisch. Frankreich erlebt ja jetzt das Schicksal, was Portugal 2004 erlebt hat. Also Finale im eigenen Lande und das geht verloren, dieses Finale.
Mit 0-1 unterlagen die Franzosen, aber wir gucken hier auf das Halbfinale. Da war es für die Franzosen gegen Deutschland gegangen in der Neuauflage des WM-Viertelfinals von 2014, als sich Deutschland ja durchsetzen konnte auf dem Weg zum späteren WM-Titel. Aber der Weltmeister trat bei der Euro ja jetzt mit einer ganz anderen Mannschaft an. Philipp Lahm war zum Beispiel nicht mehr dabei, Miro Klose war auch zurückgetreten, einige weitere Spieler angeschlagen bzw. sogar ausgefallen. Dietrich, wie hast du die Mannschaft, die deutsche Mannschaft von damals noch in Erinnerung?
Ich fand sie schon recht stark, sie hatte Defizite aber auch auf bestimmten Positionen, aber diese Defizite hatte sie ja auch bei der WM, bloß da hatte man sie gut kaschieren können. Also auch bei der WM hatten wir ja nur einen Außenverteidiger von internationalem Format von Weltklasse, das war Philipp Lahm. Das war ja mit ein Grund, warum Löw damals auch dieses Experiment dann gemacht hat, dass er da 3 Innenverteidiger aufbot. Also von linken Seite Hövedes, der eigentlich ein geschulter Innenverteidiger war, auch nach vorne wenig Impulse geben konnte. Und also auch da ließen sich schon bei dem Turnier gewisse Defizite erkennen. Man hat ja auch diesen Turniersieg, das ist ja ein Problem, was die Deutschen immer verfolgt nach Weltmeisterschaften, dass man die dort gezeigte Leistung etwas überhöht anschließen. Also speziell jetzt 2014, man reduziert das immer auf das 7-1 gegen Brasilien und sieht nicht, dass es da Spiele gegeben hat, ja, wo man auch hätte scheitern können. Da. Also dass es nicht immer nur blendend war.
Stimmt, weder in der Vorrunde noch dann zum Beispiel im Achtelfinale gegen Algerien. Und dieses Problem mit den fehlenden Außenverteidigern hatte die deutsche Mannschaft dann auch nach Frankreich begleitet, wo ja jetzt eben auch Lahm nicht mehr dabei war. Jetzt musste Jonas Hector vom 1. FC Köln links spielen, der defensiv zwar durchaus solide stand, aber offensiv von 33 Flanken nur 2 an den Mann brachte. Und rechts agierte Youngster Joshua Kimmich, also ein vielversprechender Neuling, aber einer, der nur 3 seiner 9 Dribblings erfolgreich absolvieren konnte. Und das hatte natürlich dann auch Auswirkungen auf das Angriffsspiel der Mannschaft.
Das schränkt natürlich schon mal die spielerischen Möglichkeiten im vorderen Drittel ein. Man hatte sehr viele tolle Kombinationsspieler, aber die waren sich alle ein bisschen zu ähnlich. Es gab wenig Dribbler, wenig Spieler, die aus diesem Schema herausstachen.
Und das sollte dann auch gegen Frankreich zum Problem werden. Aber in der Vorrunde lief es bei der Euro 2016 trotzdem noch sehr glatt.
Die Gruppe meistern sie, meist das DFB-Team erstmal ziemlich souverän mit 13-0 Toren, 1-2 Siegen, 2-0 gegen Ukraine, 1-0 gegen Anadolu Nordirland, dann ein torloses Remis gegen Polen. Es ist die torschwächste Gruppe bei diesem Turnier, das insgesamt sehr torschwach ist. Also in der Vorrunde fallen insgesamt, glaube ich, in 36 Vorrundenspielen fallen nur 1,9 Tore pro Spiel. 2012 waren das noch 2,5 pro Spiel gewesen.
Ein Problem der Ausweitung des Turniers und des Modus, dass auch die 4 besten Gruppendritten eben das Achtelfinale erreichten. Und das führte letztlich dazu, dass viele Teams taktierten, gerade die technisch limitierten Mannschaften eher abwartend agierten. Und das tat die deutsche Mannschaft jetzt zwar nicht, aber sie tat sich eben auch aufgrund der Probleme auf den Außenverteidigerpositionen schwer, eigene Tore zu erzielen. Schoss als Gruppensieger nur 3 eigene Tore in der Gruppenphase, kassierte dafür aber auch 0. Das spricht doch dann auch für sich.
Also meistens war das haben die Deutschen gar nicht so viel falsch gemacht bei dem Turnier. Sie gehörten zu den wenigen Teams, die wirklich eine Spielidee hatten. Viele der Akteure waren ja auch durch die Schule von Pep Guardiola und Thomas Tuchel gegangen, waren von diesen beiden Trainern geprägt. Also Trainern, die genau für eine Spielauffassung stehen, aber auf der Grundlage dieser jede Woche dann einen dem Gegner angepassten Plan auch aussecken. Also beide Trainer, wie aber auch Jürgen Klopp, ja ein absoluter Segen für den deutschen Clubfußball.
Und damit auch für die Nationalmannschaft.
Im Achtelfinale schlägt man die Slowakei mit 13-0, im Viertelfinale dann gegen Italien 1-1 und entscheidet über das Elfmeterschießen für sich.
Und das war historisch. Erstmals überhaupt konnte Deutschland die Italiener bei einem großen Turnier in einer K.O.-Phase besiegen. Erinnern wir uns, 1970, da hatte Deutschland das WM-Jahrhundertspiel in Mexiko in der Verlängerung ja verloren. 3-4. 1982 das WM-Finale mit 1-3. Und 2012 waren die Deutschen an Mario Balotelli im EM-Halbfinale gescheitert mit 0-2. Ja, und jetzt glückte endlich die Revanche.
Jonas Hector. Yeah! Jonas Hector! Das Drama von Bobo endet für Deutschland mit einem Sieg. Die Reise geht weiter. Sie geht weiter ins Halbfinale nach Marseille.
Deutschland zog also mit stolz geschwellter Brust ins Halbfinale gegen die Gastgeber Frankreich ein, die vor allem offensiv deutlich mehr zu bieten hatten als die Deutschen. Mit Antoine Griezmann zum Beispiel hatten sie einen Vollstrecker. Dazu einen Brecher mit Olivier Giroud. Und Dimitri Payet war ja auch noch dabei. Die Entdeckung des Turniers, der vor allem aus der zweiten Reihe für Gefahr sorgte. Und exzellent auch im 1 gegen 1 war. Dazu kam dann noch Paul Pogba, Kingsley Coman. Also wir könnten die Liste an Topspielern bei Frankreich jetzt noch fortsetzen, aber ich glaube, es ist auch so klar, was ich sagen will. Die hatten einfach Top-Niveau und sich gegen die Schweiz, Albanien und Rumänien in der Gruppe durchgesetzt, dann die Iren und die Isländer geschlagen und waren, ob der ganzen Art, wie sie spielten, dann natürlich auch im Halbfinale von Marseille die Favoriten. Und so gaben sie auch gleich den Ton an in dieser Partie und hatten schon in der 7. Minute die erste Chance.
Aber die Franzosen drückend überlegen über Griezmann. Der passt schon wieder rein. Matuidi, wieder Griezmann, der ist im Strafraum, der ist frei und Neuer mit Glanz.
Aus 15 Metern hatte Griezmann flach abgezogen. Manuel Neuer in Weltklasse-Manier aber pariert, seine Mannschaft vor dem Rückstand bewahrt, die selbst dann aber immer besser ins Spiel kam, wie hier nach einer guten Viertelstunde.
Schusschance vielleicht für die Deutschen. Von der linken Seite, Hector bringt die Ball in die Mitte, direkt ab. Und abgewehrt. Jawohl, Deutschland ist da. So soll es sein. Hier spielt der Weltmeister. Zweiter Torschuss nach Müllers Versuch.
Mehr und mehr ergriff die deutsche Mannschaft die Initiative und dominierte nach 30 Minuten das Spiel komplett. 70% Ballbesitz, eine Passquote von 90%. Das untermauerte die deutsche Überlegenheit. Allerdings, die DFB-Elf belohnte sich dafür nicht, denn sie schaffte es einfach nicht, diese Überlegenheit auch in Tore umzumünzen. Stattdessen brachte sie sich selbst völlig unnötig ins Hintertreffen. Schon im Viertelfinale gegen Italien hatte es ja einen Elfmeter gegen Deutschland gegeben, der dann das einzige Gegentor bis zu diesem Zeitpunkt bei dieser EM bedeutet hatte. Nach einem Handspiel im Strafraum von Jerome Boateng und so ein Handspiel unterlief nun auch Bastian Schweinsteiger in der Nachspielzeit der ersten Hälfte.
Der Schuss und dann sagt der Schiedsrichter was? Der ging da Richtung Elfmeterpunkt. Und jetzt sagt er, nicht Freistoß für Deutschland, sondern sagt er Elfmeter. Schweinsteiger soll da mit der Hand gespielt haben. Elfmeter also für Frankreich. Eine harte Entscheidung, finde ich. Also die Hand war wohl tatsächlich am Ball, aber im Zweikampf bedrängt. Er war auch so in der Schräglage. Egal.
So sahen es die ARD-Radio-Kommentatoren Lehmann und Rieck. Und auch du, Dietrich, du hattest zu diesem Handspiel sofort eine klare Meinung.
Also meistens war das keine.
Schiedsrichter Nicola Rizzoli sah das allerdings anders und Antoine Griezmann war es sowieso egal.
In den letzten Sekunden der ersten Halbzeit Elfmeter für Frankreich. Griezmann mit 5 Meter Anlauf schießt. Tor für Frankreich. Neuer liegt im falschen Eck. Und die Franzosen gehen durch diesen Elfmeter mit 1-0 in Führung.
Halbhoch schlug der Ball ins rechte Toreck ein, Neuer war nach links gesprungen und so ging es mit 0-1 in die Pause. Während die Deutschen jetzt angreifen mussten, konnte sich Frankreich auf das perfekte Umschaltspiel verlegen und profitierte in der 72. Minute erneut von einem Bock der deutschen Hintermannschaft.
Ein Fehler jetzt bei der deutschen Mannschaft, Kimmich mit dem Ballverlust, Ball ist immer noch im Strafraum. Sissoko weiß nicht so recht, was er machen soll, dann kommt er vorbei, dann kommt die Flanke und dann ist Neuer da und dann nochmal Griezmann, ein Tor!
Im Stile eines großen Torjägers per Abstauber spitzelte Griezmann den Ball zur Entscheidung ins deutsche Tor und besiegelte eine Niederlage, ja, die so nicht hätte passieren müssen, denn Deutschland hatte ja deutlich mehr Ballbesitz und auch mehr große Chancen. Aber die Franzosen waren einfach effektiver und leisteten sich eben auch weniger individuelle Fehler. Und in diese Richtung ging nach dem Spiel dann auch die Analyse des enttäuschten Toni Kroos im ZDF.
Erste Halbzeit haben wir, denke ich, hervorragend Fußball gespielt, haben Frankreich klar dominiert. Und dann gehen wir, wie auch im Viertelfinale, durch so eine blöde Aktion mit einem Handspiel wieder in Rückstand. Und ja, irgendwann ist es dann auch mal schwer, das dann wieder wettzumachen.
Die Franzosen standen im Finale, wo sie dann aber ihre Stärken gegen die Portugiesen nicht so richtig zur Entfaltung bringen konnten, weil die eben keine Fehler machten. Tja, die Deutschen hatten eben dafür viel zu viele Fehler gemacht, Dietrich. Auch der Trainer, Jogi Löw?
2016 würde ich nie Löw zum Vorwurf machen. Also die hätte auch anders ausgehen können. Ich glaube nicht, dass man da viel falsch gemacht hat. Diese Europameisterschaft hat gewisse Defizite einfach freigelegt, was dem deutschen Spiel fehlt. Und dafür war aber der Bundestrainer nur bedingt verantwortlich. Der Bundestrainer kann nicht durch die Welt laufen und sich die gewünschten Akteure für bestimmte Positionen kaufen. Er muss mit dem klarkommen, was ihm der deutsche Fußball liefert. Also was ist an Spielern, kann ja nur aus Spielern schöpfen, die auch tatsächlich, die dann, denen eben gestattet ist, auch für Deutschland anzutreten.
Und das, was der lieferte, war dann auch einer der Gründe für den beispiellosen Niedergang des deutschen Fußballs, der sich nach dieser Halbfinalniederlage 2016 anschloss, der sich 2018 mit dem Vorrunden aus bei der WM in Russland, dem Achtelfinal aus bei der folgenden EM und dem erneuten WM-Vorrunden aus in Katar fortsetzte.
Da kommt dann die Ausbildung ins Spiel. Und wir haben im Fußball immer wieder diese Geschichte, dass du stellst das um, du modernisierst dich, du hast die richtigen Ideen, es entwickelt sich was und dann wirst du vielleicht mental etwas müde und entwickelst dich nie weiter und siehst nicht, dass andere Länder dich das abgeschaut haben, was du gemacht hast, das kopiert haben und noch einen draufgesetzt haben, um dich jetzt zu überholen. Und da sind, glaube ich, im deutschen Nachwuchsfußball, ich habe da auch mal ein Buch zugeschrieben, viele Fehler gemacht worden, dass man bestimmte Spielertypen nicht entwickelt hat, wie den spielenden Außenverteidiger, den Dribbler.
Kannst du das bitte noch ein bisschen genauer erklären, wie sich das ausgewirkt hat auf den deutschen Fußball?
Ich nehme mal nur den Dribbler. Wir haben das ja schon im Kontext mit 2008 diskutiert. Wir sind jetzt beim Ballbesitz, Fußball bei kurzen Ballhaltezeiten etc. Das ist das A und O. Das schaut man sich an. Man sieht, dass Spanien, Barcelona damit erfolgreich sind auf dem internationalen Parkett. Und man integriert das jetzt in das eigene Training. Und das hat zur Folge, dass man demjenigen, der anfängt zu dribbeln, dann vielleicht zuruft, du lass mal sein. Es geht darum, dass du möglichst schnell den Ball verarbeitest und dann in eine neue Position reinläufst. Und so, ich habe das selber als Jugendtrainer gemerkt, weil ich ja auch sehr angefixt war von diesem Fußball der Spanier und von Barca, dass du plötzlich, dass irgendwann merkst, nee, ich habe jetzt die eine Sache verbessert. Die haben alle kürze Ballhaltzeiten, die können sowieso besser jetzt mit dem Ball umgehen, die können schnell passen, die können in die Räume gut reinlaufen, die können das Spielfeld scannen. Aber dafür habe ich eine andere Fähigkeit, die auch wichtig im Fußball ist. Also dass das Messi ja verkörpert hat und das ist ja das, was Barca erfolgreich gemacht hat. Die Kombination Xavi, Iniesta und Messi, da gibt es diesen einen Spieler, der dann aber plötzlich aus diesem Modus rausspringt, mit dem Modus bricht und es 1:1 geht. Diesen Spieler haben wir die Entwicklung dieses Spielers haben wir vernachlässigt. Das ist aber etwas, was Löw und auch Hansi Flick schon nach 2014 angemerkt haben. Also die haben schon sehr früh aufgezeigt, dass also es keine deutsche Ära geben wird im Fußball, dass wir ins Hintertreffen geraten, dass es diverse Defizite gibt, die es zu korrigieren gibt.
Die dann aber nicht korrigiert wurde, sicher auch, weil der WM-Titel 2014 vieles überdeckt hat, was im Argen lag. Du hattest Löw für 2016 schon aus der Verantwortung genommen für das, was danach kam, also die enttäuschenden WMs und EMs danach, muss man ihn dann aber doch wieder mit reinnehmen. Ne? Hätte er 2016 nicht lieber zurücktreten sollen?
Ich glaube, er hätte sich einen größeren Gefallen getan, wenn er nach 2016, also das kann man ja verstehen, dass man als Weltmeister sagt, ich will jetzt ein Europameister werden. Da hätte ich an der Stelle gesagt, ey, komm, ich bin Dritter bei einer WM geworden, Zweiter bei einer EM, dann bin ich Weltmeister geworden, dann habe ich das Halbfinale einer EM erreicht, jetzt ist auch gut, jetzt soll jemand anders dran. Ich glaube, er hätte sich diese Jahre da ersparen können, weil das, was danach passiert ist, rückt die Leistung von Jogi Löw in ein etwas falsches Licht.
wobei ihn dann aber am Abschneiden bei den folgenden Turnieren eben schon eine Mitschuld trifft, also natürlich nicht bei der WM in Katar, aber am Abschneiden bei der WM 2018 und der folgenden EM.
Das beobachten wir aber auch bei Vereinsmannschaften. Wenn du Erfolg hast, fällt es dir sehr schwer, dich von den Helden zu trennen. Einfach zu sagen, Leute, die Zeit ist jetzt vorbei, ich muss was Neues aufbauen. Und er war immer gefangen zwischen dem, gut, ich kann jetzt nicht, die sind 2014 Weltmeister geworden, das muss ich einfach bei Spielern berücksichtigen. Und andererseits, das nächste Turnier steht schon wieder in 2 Jahren an und so viele Möglichkeiten, eine neue Mannschaft aufzubauen, habe ich auch nicht, weil ich bin kein Vereinstrainer, ich habe die nicht jeden Tag da vor mir stehen, ich habe nur eine begrenzte Anzahl von Spielen, denen ich experimentieren kann. Und das führt dann dazu, dass du weder das eine noch das andere so richtig machst. Das führt immer so zu einer Mischmaschpolitik. Und das hätte er, also bloß, er hat natürlich auch die Reaktion gesehen, als dann Hummels, Boateng, Müller aussortiert wurden, die große Empörung, wie kann er nur und so weiter. Und er musste zum Turnier die besten Spieler irgendwie bringen und hat dann sicherlich auch davor zurückgescheut, diesen Prozess dann konsequent durchzuziehen.
Wobei man da jetzt auch fragen musste, was wären denn Alternativen gewesen? Die waren dann in den Folgejahren ja auch nicht mehr so üppig und bessere Spieler als die Nominierten hätte Löw damals vielleicht auch gar nicht gehabt. Aber nur weil die einzelnen Spieler vielleicht die Besten sind, bedeutet das ja nicht, dass sich ihre Stärken dann auch als Mannschaft addieren.
Was die Kaderbildung anbelangt, das ist so eine komplizierte Geschichte. 2018 ist Deutschland mit einem stärkeren Kader zu WM gefahren als 2014, also was in der Tiefe stärkeren. Das Problem ist, mit einem in der Tiefe stärkeren Kader, du hast viele unzufriedene Spieler. Und das ist bei so einem Turnier, wenn du tagtäglich aufeinander hockst und das Ganze dann auf einen gewissen Zeitraum konzentriert, ist das in der Regel kontraproduktiv.
Und diese ganzen Punkte zusammengenommen erklären dann auch, warum es nach dem Halbfinale 2016 bergab ging mit dem deutschen Fußball. Das war also unser Blick auf die aus unserer Sicht legendärsten EM-Spiele aller Zeiten. War natürlich eine subjektive Auswahl, die Dietrich und ich hier getroffen haben. Man hätte sicherlich auch noch ein paar andere dazu nehmen können. Aber das können wir ja auch in einer weiteren Staffel gerne noch tun. Wenn ihr Wünsche habt, schreibt uns doch bei Instagram. 100 Fußballlegenden heißen wir dort. Da würden wir uns freuen, wenn ihr uns folgt. Oder ihr schreibt uns eine Mail an info@meinsportpodcast.de. Dort könnt ihr uns auch gerne Feedback natürlich zu den Folgen dieser Staffel schicken. Und abonniert bitte, wenn ihr es noch nicht getan habt, unseren Podcast. Geht überall, wo es Podcasts gibt und bleibt uns gewogen. Vielen Dank für euer Interesse und bis bald bei den 100 Fußballlegenden. Danke, dass ihr in diese Folge unserer EM-Sonderstaffel der 100 Fußballlegenden reingehört habt. Wenn euch diese Staffel zu den legendären EM-Spielen gefällt, wenn euch diese Serie insgesamt gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr die Abo-Glocke drückt, wenn ihr kommentiert, bewertet und uns weiterempfehlt. Und wenn ihr auch mal bei Instagram reinguckt, wäre das auch super. 100 Fußballlegenden heißen wir da. Danke fürs Folgen. Wir lesen und hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.